Hallo und willkommen bei Business Quests. Ich bin Gesa Heiten und du hörst die Podcast-Reihe mit dem Credo, ohne Verbindung ist alles nichts. Heute mit einer These, die dich auch vielleicht irritieren wird oder dir auch einen Spiegel vorhalten könnte. Wenn mehr als 10% deines Teams Depressionen haben, dann ist das auch deine Verantwortung. Hier geht's nicht um Schuld. Hier geht's um Verantwortung. Und die provokante Kernthese, die ich vertrete, ist, mehr als jeder oder jede Zehnte in deinem Team ist betroffen. Und das ist nicht nur ein persönliches, sondern vor allem auch ein Führungsthema. In dieser Folge möchte ich darüber sprechen, warum Depression kein Zeichen von Schwäche ist und wie sie sich klar von Überlastung oder auch einer melancholischen Stimmung unterscheidet. Vielleicht kennst du das und du hast auch persönliche Betroffenheit oder aber kennst Leute. Und ich finde es wichtig als Führungskraft, dass ich da Unterschiede benennen kann. Ich würde auch gerne mal in aktuelle Zahlen über psychische Gesundheit in der Stadtbevölkerung sprechen und warum Urbanität, also das Städtischsein, das Risiko erhöht. Mir ist wichtig, dieses Mal auch über Mitgefühl und Empathie zu sprechen und warum Mitgefühl keine weichgespülte Führung ist und wie Führungskräfte dann das Wohl vom Einzelnen und das Wohl der Organisation gleichzeitig im Blick behalten können. Ich möchte von einem Praxisbeispiel erzählen und warum Verbindung meines Erachtens wie so eine Impfung ist oder ein Schutzfaktor für psychische Gesundheit, wie du die auch fördern kannst in deinem Team. Also wie gesagt, für wen ist eigentlich die Folge? Die ist vor allem für Führungskräfte, die mutig hinschauen wollen und die verstehen, dass Verbindung auch ein strategischer Erfolgsfaktor ist. Also erstmal zu den Zahlen. Und ein bisschen so ein Blick auf die Bevölkerung. In Deutschland zeigen nämlich aktuelle Studien, dass etwa 8,2% der Erwerbstätigen klinisch relevante Depressionssymptome zeigen. Was heißt denn das? Das sind nicht einfach kurze Stimmungstiefs, sondern klinisch relevant bedeutet, dass das anhaltende Niedergeschlagenheit bedeutet. Sowas wie Interessenverlust, Schlaf, Appetitstörungen, Antriebslosigkeit, starke Selbstzweifel und zwar so ausgeprägt, dass sie den Alltag und die Lebensqualität deutlich beeinflussen. In manchen Branchen und Altersgruppen, also besonders bei jungen Menschen, liegt der Anteil sogar deutlich höher, was ich echt unglaublich finde und auch besorgniserregend. Fehltage wegen psychischer Erkrankungen sind in den letzten Jahren um etwa 14% gestiegen. Europaweit geben über 40% der unter 35-Jährigen an, sich psychisch nicht gesund zu fühlen. Warum ist das so? Was ist denn hier los? Und erstmal Urbanität, das heißt, in Stadtbevölkerung ist die Belastung besonders hoch. Das hat damit zu tun, dass in städtischen Umgebungen viel Menschen auf dichtem Raum, großes Verkehrsaufkommen, ständiger Lärm, hohes Tempo. Das bringt zwar viele Chancen mit sich, also man hat viel Zugang zu Kultur, Austausch, kurze Wege, aber halt auch wahnsinnig viel Reize und dadurch weniger Rückzugsorte und oft wenig Natur. Das kann unser Nervensystem permanent in Bereitschaft halten und das Risiko dadurch auch für psychische Belastungen erhöhen. Also du musst dir vorstellen, wenn du ständig alert bist, also immer in Alarm und Hab-Acht-Stellung, kann sich dein inneres Nervensystem nicht entspannen. Und in den 60er Jahren wiesen schon Mannheimer Studien darauf hin, dass man eine hohe psychische Erkrankung nachweisen konnte. Ich selbst in meinem Studium, oh Gott, 100 Jahre her, in Mannheim habe ich auch über die psychischen Erkrankungen in der Stadtbevölkerung referiert und weiß damals, es waren 24% unerkannt. Das hat mich damals schon unheimlich erschrocken. Jetzt sagt ihr sicherlich auch, naja, Gesa, wie ist denn das eigentlich mit der Nachwirkung von der Pandemie? Und ich muss euch sagen, da habt ihr völlig recht. Die Intuition trügt nicht. Diese Corona-Pandemie hat die Belastungen deutlich verstärkt. Studien zeigen, dass depressive Symptome in der Pandemie deutlich zunahmen, in manchen Gruppen von 6 auf fast 9%. Und selbst ein Jahr später waren Stimmung, Lebenszufriedenheit und Einsamkeitswerte immer noch schlechter als vor der Pandemie. Diese physische Isolation, die dann gleichzeitig zu einer psychischen Isolation geführt hat, also emotionale Einsamkeit, die daraus entsteht, hat das Nervensystem vieler Menschen langfristig destabilisiert. Was ich echt herausfordernd finde. Und ich glaube, dass es auch so, man kann schon fast von Verlernen sprechen. Also wie gehe ich mit vielen Menschen um, wie kann ich Smalltalk machen? Ich habe den Eindruck, dieser Muskel ist in der Corona-Pandemie echt verkümmert. Jetzt das nächste ist, was jetzt auch wieder ansteht, ist ja interessant, ne? In der Corona-Welle war es die Welle Richtung Homeoffice, alle waren im Widerstand, jetzt sind alle im Homeoffice, nun geht es zu Return-to-Office-Effekt. In der aktuellen Phase kommen nämlich in vielen Organisationen, also sagt jetzt der Chef, hey, Return-to-Office. Und für manche bringt das tatsächlich dieses vermisste Miteinander zurück. Soziale Begegnungen, spontaner Austausch, Gefühl der Zugehörigkeit ist wieder da. Aber für viele andere überwiegt der Stress. In einer Umfrage in UK, in Britannien, sagten zum Beispiel 38%, dass schon die Aussicht auf eine strikte Büropräsenz ihr Wohlbefinden verschlechtert. Gerade junge Mitarbeitende und Frauen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man dann sich in der Pandemie dazu entschlossen hat, aufs Land zu ziehen und jetzt soll man wieder in die Stadt ziehen, weil Return to Office ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch Stress auslöst. Hinzu kommen dann auch höhere Kosten durch Pendeln, längere Wegzeiten, weniger Flexibilität. In manchen Organisationen steigt jetzt schon wieder der Krankenstand und die Mitarbeitenden wechseln zu Arbeitgebern, die flexiblere Modelle anbieten, also wo man klar hat, ein paar Tage Homeoffice und ein paar Tage In-Office. Und interessanterweise zeigen auch Studien, dass diese hybriden Arbeitsmodelle wie ein Schutz wirken. Sie reduzieren depressive Symptome, sie senken Fehlzeiten und fördern Leistung. Die Herausforderung für uns als moderne Führungskräfte lautet dann also, wie kombinierst du diese soziale Nähe, die Flexibilität und klare Rahmenbedingungen, ohne dass dein Team mental drunter leidet? Und ich glaube, es ist auch wichtig, da immer wieder das Netzwerken einzufliegen und zu sagen, hey, lass uns mal zusammensitzen und rausfinden, was will der Großteil? Weil ich habe manchmal den Eindruck, wir haben Freiheitsgrade, die vielleicht auch nicht ausgeschöpft werden. Aber jetzt, wozu eigentlich das? Also meine Folge geht ja über Depressionen. Und damit wir über das tatsächlich sprechen können, was du als Führungskraft tun kannst, müssen wir zuerst mal verstehen, worüber wir eigentlich sprechen. Weil eine Depression ist nicht einfach eine Phase schlechter Laune, sondern es ist ein tiefgreifender, meist lang andauernder Zustand. Wenn du das mal bemerkst, wenn jemand tatsächlich in eine Depression gerutscht ist, das ist Interessenverlust, Hoffnungslosigkeit, Selbstwertzweifel, in allen Lebensbereichen. Ich habe eine Person vor Augen, die ist wirklich hoffnungslos. Da kannst du mit ihr sprechen und du merkst selber, wie sie auf so einer Spirale sitzt, die sie immer weiter nach unten zieht. Kannst du was dagegen tun? Nein, vergiss es, du kannst das nicht anhalten. Da komme ich aber später nochmal drauf, was das für dich als Führungskraft bedeutet. Eine andere, vielleicht eher kurzfristigere depressive Verstimmung ist eine Überlastung. Das ist meist arbeitsbezogen, ist gekennzeichnet von Erschöpfung und Gereiztheit, von Konzentrationsproblemen und dem Gefühl, innerlich leer zu sein. In so einer Überlastungssituation, wenn man das nicht erkennt und dann sofort eine Pause einrichtet, du kennst das sicherlich nach hohen Belastungssituationen. Wenn du dann zu Hause nicht auch eine Möglichkeit hast, dich zu entspannen, dann kann daraus auch, muss nicht, aber kann eine Burnout-Thematik aktiviert werden. Das bedeutet nicht, dass jede Überlastungssituation in ein Burnout mündet, aber manche haben so eine Art Musterhaftigkeit, indem sie sich ständig überfordern und keine Pause kennen. Und dann kann so ein Burnout schon an der nächsten Stelle stehen. Und dann hätten wir noch was anderes, das ist die melancholische Depression. Das ist so eine besondere Form, bei der zusätzlich körperliche Symptome stark ausgeprägt sind, wie zum Beispiel frühes Erwachen, eine deutliche Antriebslosigkeit, eine motorische Verlangsamung. Also das gibt's auch. Und wichtig, und es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten von solchen Verstimmungen. Jetzt lassen wir das mal beiseite und sagen, was heißt denn das eigentlich für dich als Führungskraft? Und jetzt ist eins wichtig, du bist kein Therapeut oder keine Therapeutin. Das bedeutet, du kannst da erstmal nichts ausrichten und es ist auch nicht deine Aufgabe und auch nicht dein Job. Wichtig ist, dass du aber den Rahmen schaffst. Also erstmal deine Aufgabe ist, die Anzeichen ernst zu nehmen, also Rückzug, deutliche Leistungs- oder Stimmungsveränderungen, häufige Fehlzeiten, körperliche Beschwerden ohne klare Ursachen. Ansprechen, was dir da auffällt, und zwar wertschätzend und konkret. Das braucht keine Wertung haben. Das muss nicht heißen, und schon wieder warst du 3 Tage krank geschrieben und es nervt mich so allmählich, sondern eher, ich mache mir Sorgen. Erlaub mir da mal zu hören, was in dir denn da gerade los ist. Und eine Unterstützung anbieten, ohne zu pathologisieren. Also ein Gespräch, eine Anpassung von Aufgaben, Hinweise auf Hilfsangebote, die es auch in den meisten Konzernen gibt. Und auch als Möglichkeit, einen Arzt aufzusuchen und das genau konkret anzusprechen. Es braucht eine Balance zwischen Fürsorge und Klarheit. Also eine Entlastung ermöglichen durch ein Gespräch, aber auch gemeinsame Ziele und Prioritäten definieren. Das können die nämlich meistens nicht. Wie ist das? Vorher habe ich gesagt, Verbindung ist wichtig und ich glaube, das ist zentral bei solchen Verstimmungen. So eine Depression ist oft nicht nur individuell, sondern auch ganz häufig ein Ausdruck von fehlender Verbindung. Zu sich selbst, zu anderen, zum Sinn vom eigenen Tun. Das heißt, wir Menschen sind Beziehungswesen. Und wenn wir uns verbunden fühlen, dann können wir erstaunlich viel tragen. Stress, Herausforderungen, sogar Verluste. Und fehlt diese Verbindung, dann kippt das System. Dann wird aus Anstrengung wird ganz schnell Erschöpfung. Ich kann nicht mehr. Aus Unsicherheit wird Rückzug. Ich will auch nicht mehr. Und aus dem Wunsch nach einer Pause wird das Gefühl, ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin wie gelähmt. Verbindung ist meines Erachtens der stärkste Schutzfaktor für psychische Gesundheit. Und damit meine ich echt keine Obstkörbe, auch kein Feel-Good-Management oder das nächste Selbstfürsorge-Seminar. Ich meine echte, gelebte Beziehung, Räume, in denen Menschen sich zeigen können, auch mit Schwäche und wo nicht gleich mit irgendeinem Rat gekommen wird, sondern wo ich erstmal zuhöre, um rauszufinden, was ist denn da los? Was braucht der eigentlich? Was ist in Unordnung geraten? Ich möchte kurz ein Praxisbeispiel aus meiner Coaching-Praxis erzählen. Eine Klientin hat mir das so beschrieben. Ich fühle mich wie gelähmt. Und man muss sich vorstellen, da war privat echt viel auf der Agenda, auch wo ich gedacht habe, die macht sich auch Sorgen den ganzen Tag. Beruflich zu viele Aufgaben, da war echt viel Stellvertreterregelungen, da waren kaum Ferien und auch die Möglichkeit, sich zu entspannen, war nicht da, weil zu viel Anspannung, weil aufgegeben haben, auch eine Sinnlosigkeit des Ganzen. Und dann hat Der Körper hat die Reißleine gezogen. Auf einmal hatte diese Person wieder Rückenschmerzen und hat gesagt, ich schlafe nicht mehr, es tut alles weh. Und dann haben wir uns getroffen, wir haben gesprochen recht lange. Und in dem Moment, als sie verstanden hat, was da los war und dass ihr Körper ihr eigentlich ein Signal gesendet hat, dass es so nicht weitergeht, und sie auch diese Liste gesehen hat und auch die wenige Zeit, die sie hatte und auch die gesehen hat, dass das Arbeit war, wenn man sich im Privaten Sorgen macht. Das ist auch eine Belastungssituation. Also in dem Moment, dass sie das verstanden hatte und Mitgefühl mit sich selbst entwickelt hatte, änderte sich was. Also man konnte es sehen, die Gesichtszüge haben sich entspannt. Ja, diese Person hat gemerkt, oh, ich kann ja planen, ich kann mir Hilfe holen, ich kann Freiräume schaffen, eine bewusste Entlastung schaffen, ich kann klare Prioritäten setzen und ich kann mich vor allem zeigen mit meinem Schmerz und dass das nicht so einfach ist. Weil ich habe das ja nicht bewertet, sondern einfach nur gehört. Und nach kurzer Zeit ging es ihr schon viel besser. Also, was ich damit sagen möchte, ist, es lohnt sich zuzuhören und es lohnt sich, diesen Ausgangspunkt zu nehmen, um mit der Person gemeinsam was Neues zu entwickeln. Aber die muss halt erstmal gehört werden. Und wenn du jetzt sagst, Mensch Gesa, hör mich doch mal, du erzählst mir hier einen von Verbindung und Zuhören, aber du weißt gar nicht, wie es bei mir so läuft und das ist Unsinn, was du mir da erzählst, bitte melde dich. Ich bin so froh, wenn ich mal mit jemandem sprechen kann, der sagen kann, nee, das finde ich ganz anders, ich sehe das anders. Also so ein Austausch mit dir würde mir unheimlich Spaß machen. Oder auch wenn du sagst, Gesa, mir geht's genauso und ich glaube, ich brauche auch mal jemanden, der mir zuhört. Ich bin die Erste, die die Ohren aufmacht. Also melde dich, schreib mir, fände ich toll. Aber zurück zu Mitgefühl versus Empathie, weil ich finde das ganz spannend. Ich hatte heute Nachmittag auch jemanden, die hat so viel Empathie, diese Person, für andere und fließt dann immer so dahin und kann aber nicht mehr handeln dadurch oder fühlt sich selber unter Druck, weil sie den Druck der anderen spürt und damit auch sich selber unter Druck setzt. Und wir haben dann mal den Unterschied herausgearbeitet, wie man Empathie und Mitgefühl auch sehen könnte. Und für mich, und das kann man bestimmt auch diskutieren, für mich heißt Empathie, ich verstehe und ich fühle, wie du dich fühlst. Und ich fließe sozusagen mit dir und in einem Gefühl. Mitgefühl heißt, ich sehe deinen Schmerz, ich fühle mit dir, aber ich bleib bei mir. Und ich kann dich darin sehen, dass du gerade eine menschlich sehr schwierige Erfahrung machen musst. Aber ich bleib bei mir. Innerlich bin ich noch bei mir und in meinem Körper. Und ich fließe nicht weg. Mitgefühl heißt in dem Moment als Führungskraft, nämlich, es heißt nicht, dass ich jetzt die Minderleistung von dem akzeptiere, der mir gerade erzählt, dass ihm der Rücken weh tut, sondern es heißt, ich höre dich. Ich sehe dich. Und es heißt gleichzeitig, das Wohl dieses Einzelnen und das Wohl der Organisation gleichzeitig im Blick zu behalten. Und das bedeutet halt manchmal auch unbequeme Entscheidungen zu treffen, aber sie auf eine Weise zu kommunizieren, die nicht entwürdigt, sondern eher stärkt. Mit demjenigen etwas entwickeln, was allen dient. Es kann auch sein, dass der erstmal eine Pause braucht, was auch immer. Mir geht's nur darum, es gibt einen Unterschied zwischen Mitgefühl, wo ich bei mir bleiben kann, aber dennoch spüren kann, wo der andere gerade durchgeht. Und Empathie, wo ich einfach merke, oh, ich fließe so mit dem mit und der nimmt mich mit auf eine Reise und ich bin nicht mehr bei mir, sondern ich bin eher bei denen. Was passiert eigentlich, wenn Verbindung fehlt? Und dann kann ich schon mal sagen, wenn Verbindung fehlt, dann erodiert so ein Team innerlich. Und auch eine Verbindung. Wenn die nicht da ist, wenn die Beziehung nicht tatsächlich funktioniert, dann kann ich mich nicht auf denjenigen beziehen. Wenn eine Verbindung im Team fehlt, dann zählt zwar die Leistung, aber niemand schaut mehr hin, wie es den Menschen dahinter geht. Es entsteht so eine stille Erschöpfung, Rückzug, Zynismus, Ironie, das sind alles Ausdruck davon, dass man schon aufgegeben hat. Krankschreibungen beginnen dann als Erkältung und enden dann in einer Langzeitkrankmeldung. Manche funktionieren auch innerlich, andersrum. Manche funktionieren äußerlich weiter, sind aber innerlich entweder schon längst gekündigt oder einfach nicht erreichbar. Was kannst du tun, nachdem ich jetzt so lange gelabert habe? Was Führung jetzt tun kann? Du kannst Räume für echte Gespräche schaffen. Du kannst Offenheit im Umgang mit Belastung fördern. Du kannst dafür sorgen, dass Pausen respektiert werden. Du kannst eine Kultur von Achtsamkeit etablieren, nicht als Methode, sondern als Haltung. Und du kannst auf dich selbst achten. Wer ist für dich eigentlich da? Wo hast du Verbindung? Also nicht nach außen, sondern auch zu dir selber. Und wenn jetzt mehr als 10% deines Teams betroffen sind, ist es auch kein Einzelfall. Es ist tatsächlich ein Kulturthema auch. Deine Aufgabe ist nicht, alles zu lösen, schon gar nicht alleine, aber hinzusehen und Räume zu öffnen, den Menschen in den Mittelpunkt stellen, und zwar als Mensch und nicht als Ressource. Erstmal danke, dass du bis jetzt durchgehalten hast und dabei warst. Das ist kein leichtes Thema und ich habe mir auch viel recherchiert mit den Zahlen, weil ich dachte, das ist wichtig, dass ich es auch belege. Wenn du eine Begleitung suchst, weil du denkst, also ich habe auch solche Arten von Beobachtungen gemacht in meinem Team oder mit meinen Mitarbeitern, sprich mich an. Ich bin echt offen für Zuhören und rausfinden, was für dich das Beste sein kann. Und wenn du jemanden hast, der diese Folge gut finden könnte, fände ich es toll, wenn du sie weitergibst. Und ansonsten, wenn du mir ein Feedback gibst über diese doch nicht leichte Folge von diesem Podcast. Denn ohne Verbindung ist alles nichts und dafür stehe ich mit meinem Namen, Hip, Juhu. Also vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.